Fast 3 Jahre ist der russische Angriff auf die komplette Ukraine her. Und 2 Tage nach dessen Beginn hat Bundeskanzler Scholz im Bundestag das Wort von der Zeitenwende geprägt. Nun, da Donald Trump die Narrative des russischen Aggressors in die Welt trägt, den ukrainischen Präsidenten als Diktator diffamiert und nicht die Axt, sondern die Kettensäge an die transatlantischen Beziehungen legt, wird uns allen so langsam bewusst, wie weit diese Zeitenwende geht. Was muss Deutschland tun in Sachen Landes, in Sachen europäischer Verteidigung? Darum soll es gehen bei unserem Gespräch Streitpunkte, was das Land bewegt. Und dazu habe ich unterm einen Knopf Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender von der FDP. Schönen guten Morgen, Herr Dürr.
Guten Morgen, Herr Kober.
Herr Dürr, die Linie der FDP war es immer, die Ukraine militärisch so stark zu machen, dass sie aus der Position der Stärke heraus verhandeln kann. Hat sich diese Diskussion jetzt, auch die Frage, ob Deutschland Taurusgeschütze zum Beispiel liefert, durch das Agieren von Donald Trump überholt?
Ja, man müsste sich vorstellen, die Ukraine wäre nicht vom Westen militärisch unterstützt worden. Wo stünden wir da und in welcher Position wäre Russland jetzt unter Umständen auch in der Bedrohung des Westens? Also insofern war das richtig und gleichzeitig müssen wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten schauen, dass Europa und Deutschland eine Rolle spielt. Machen wir uns nichts vor. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Herr Kober, nehmen Deutschland, nehmen Europa dann ernst, wenn wir auch wirtschaftlich stark sind. Ich fand die Rede von Herrn Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist ja viel diskutiert worden, an einer Stelle spannend. Der hat nämlich auf die ökonomische Stärke auch Deutschlands und Europa Bezug genommen. Und man merkt, dass die neue amerikanische Administration Deutschland, Europa dann nicht ernst nimmt, wenn wir wirtschaftlich auf dem Abstiegsast sind. Das heißt, unsere geopolitische Stärke, auch übrigens im eigenen Sicherheitsinteresse, auch gegenüber einem russischen Aggressor, ist dann in einer stärkeren Position, wenn wir auch ökonomisch stark sind. Und ich glaube, diesen Zusammenhang, den müssen wir begreifen, weil wir ansonsten am Katzentisch bleiben.
Und ich habe gute Nachrichten, nämlich Herr Gysi kann uns auch hören und an der Diskussion teilnehmen. Guten Morgen, Herr Gysi.
Ja, einen schönen guten Morgen. Tut mir leid, mein Festnetz, da war die Batterie runter. Da sehen Sie schon die Wirtschaftsschwäche.
Also reden wir über Verteidigung, Herr Gysi. Seit Beginn des Krieges wird dafür plädiert, man müsse reden und verhandeln und nicht Waffen liefern. Also aus dem Sinne der Linkspartei. Jetzt wird gesprochen. Voraussichtlich werden Trump und Putin noch im Februar miteinander sprechen. Ist es das, was sich die Linke vorgestellt hat unter der Maßgabe, es muss mehr geredet werden in diesem Konflikt?
Nein. Ich habe immer gesagt, der Initiative muss vorher von EU-Mitgliedern oder NATO-Mitgliedern ausgehen, natürlich in Absprache mit der ukrainischen Führung, dass man so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommt. Und meine Begründung war, wenn wir das nicht machen, sondern nur militärisch siegen wollen, was ja nun auch wieder hohe Militärs ausgeschlossen haben, dass das überhaupt ginge, also beidseitig nicht ginge, sagten sie, dann könnte eines Tages Trump zum Präsidenten gewählt werden und der wird dann einen Waffenstillstand schwer zum Nachteil der Ukraine herbeiholen. Und da ist mir immer gesagt worden, der wird nicht gewählt. Zum Beispiel aus Ihrer Partei, Frau Strack-Zimmermann, war immer der Meinung, der wird nicht gewählt. Und ich habe gesagt, ich bin da nicht sicher.
Gut, jetzt nein, also niemand hat, glaube ich, in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen und gesagt, der wird nicht gewählt. Das ist ja die souveräne Entscheidung der Amerikaner.
Ich würde das bei Frau Ilma hören, wie sie das gesagt hat. Der wird nicht der Präsident. Da war sie ganz sicher.
Ich würde auf einen anderen Aspekt eingehen wollen, Herr Kober, wenn ich darf. Seinerzeit und jetzt äußert sich Herr Putin ja auch noch so, ist ja gar nicht bereit gewesen, mit Herrn Zelensky zu reden. Also manches Gerede, Entschuldigung, wenn ich das so sage, von Linkspartei, aber BSW ja ganz genauso, Frau Wagenknecht argumentiert ja wie Herr Gysi an der Stelle, Gerede von, die sollten mal miteinander reden und dann wird das schon. Man muss nüchtern feststellen, Herr Putin ist bis heute in Wahrheit ja nicht bereit, mit Herrn Zelensky direkt zu sprechen, auch nicht über Friedensverhandlungen. Ich glaube, das ist wichtig. Das wird in manchen Argumenten von Linkspartei und BSW hinten runtergeworfen.
Und das ist der Punkt, an dem ich kurz was sagen wollen würde, Herr Gysi. Trump ist gewählt mit einer breiten Mehrheit, das muss man konstatieren. Jetzt ist die Lage aber so, wie sie ist. Trump übergeht die Ukraine, übergeht Europa bei etwaigen Gesprächen zu einem Waffenstillstand. Und das Bedrohungsszenario wird ja nicht kleiner für Europa dadurch. Man muss ja nicht besonders weit denken, was sich dann aus den nächsten Jahren daraus ergeben könnte, wenn Herr Putin jetzt da auch moralisch gestärkt aus diesem Konflikt hervorgeht. Was heißt das jetzt für die Frage der Verteidigung für die Linkspartei?
Ich sage bloß erstmal noch einen Satz, weil ich immer gesagt habe, man muss Putin sagen, wir sind bereit, ab weiß ich was, Montag 0 Uhr vorübergehend, lege Wert auf den Begriff vorübergehend, keine Waffen zu liefern, wenn Sie mit einem Waffenstillstand einverstanden sind. Und wenn er dann Nein gesagt hätte, hätten wir ja moralisch noch viel besser da. dargestanden. Aber wenn er Nein gesagt hätte, hätte er indirekt gesagt, liefert mal weiter Waffen. Also ich habe ja nicht so billig gesagt, einfach mit ihm reden.
Das sind aber viele Konjunktive jetzt. Verteidigung, ja, Linkspartei, Herr Gysi.
Aber jetzt ist es natürlich so, ist es ganz klar. Also, wir haben Finnland und Schweden in die NATO aufgenommen mit der Begründung, dass sie dann von Russland nicht angegriffen werden können. Denn wenn sie von Russland angegriffen werden würden, entstünde der Bündnisfall, wir hätten den Dritten Weltkrieg, dann bleibt von uns nichts übrig, aber auch kaum was von Russland. Wenn die These stimmt in Bezug auf Finnland und Schweden, müssen wir auch jetzt einen Angriff nicht fürchten. Aber wenn wir bestimmte Waffen haben, mit denen wir auch Moskau etc. erreichen können, mache ich mir die Sorge, wenn es denn doch, also gegen meine Meinung, zu einem Konflikt kommt, dass wir das erste Ziel eines solchen Krieges sind, um die Waffen hier zu vernichten, dann bleibt von uns auch nichts übrig.
Und was heißt das denn für Ihre Partei? Was ist Ihre Linie?
Unsere Linie ist, dass wir verteidigungsfähig sein müssen. Nicht kriegstüchtig, wie Herr Pistorius sagt, sondern verteidigungstüchtig. Da muss man auch einiges tun, weil es zweifellos Schwächen in der Bundeswehr gibt. Aber wir müssen nicht blind aufrüsten. Die ganze Welt rüstet nur noch blind auf, weil Kriege lösen keine Probleme. Sie schaffen immer nur neue Probleme. Und dann haben wir einen Vorschlag gemacht. Wenn es endlich einen Frieden gibt zwischen der Ukraine und Russland, egal ob er uns gefällt oder nicht, dann müssen wir unbedingt einen Nicht-Angriffspakt machen zwischen Russland und allen übrigen europäischen Staaten. Denn was er nicht akzeptiert, das ist unser Problem. Er akzeptiert nicht, dass die ehemaligen Sowjetrepubliken auch in unsere Zuständigkeit fallen. Er will uns erklären, dass das seine Zuständigkeit ist.
Herr Dürr,
und das geht nicht.
Herr Dürr, was sagen Sie?
Ja, viele Konjunktive. Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Kober. Damals kurz vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist ja von allen Seiten gesagt worden, übrigens nicht nur von der Linkspartei, von Frau Wagenknecht damals und vielen anderen auch, bis in andere etablierte Parteien, Herr Putin wird niemals die Ukraine angreifen. Das war sozusagen Common Sense bei manchen, insbesondere linken Politikern in Deutschland. Das Gegenteil ist eingetreten. Das heißt, wir müssen uns ja fragen, was können wir tun? Das eine ist natürlich, die Bundeswehr entsprechend ausstatten. Im Beschaffungswesen ist noch viel im Argen. Aber ich sagte es eingangs schon, unsere geopolitische Stärke ist unmittelbar mit unserer ökonomischen Stärke verbunden. Das heißt, die Frage, wie stark wir sind am Ende, wie ernst wir genommen werden, einerseits von einem russischen Aggressor, aber auch von einem transatlantischen Partner. Das haben wir an den Reden der Amerikaner von Herrn Trump, des Vizepräsidenten in München gehört. Wir werden dann ernst genommen, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Also endlich wieder darauf konzentrieren, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten international deshalb in der NATO-Familie, in der Europäischen Union eine Rolle spielen konnte, weil wir eine große Volkswirtschaft sind. Wenn die jetzt feststellen, lassen Sie mich den Satz noch sagen, dass wir auf dem absteigenden Ast sind ökonomisch, dann werden wir am Katzentisch sitzen. Das heißt, das Besinnen auf eine echte neue Wirtschaftspolitik, mehr Marktwirtschaft, mehr wirtschaftliche Stärke, das ist ja nicht nur gut für den Wohlstand in Deutschland, sondern bringt uns auch wieder in eine international stärkere Rolle.
Bei dem Thema würde ich auch gleich bleiben bei Ihnen, auch Herr Dürr, nur nochmal der Verweis, es freut mich, wenn es eine angeregte Diskussion ist, aber auch unsere Zeit ist begrenzt. Also wenn Sie sich beide in Ihren Antworten vielleicht etwas kürzer fassen könnten, wäre ja auch mir geholfen. Herr Dürr, Sie sagen, laut der FDP soll die Bundeswehr die stärkste konventionelle Streitkraft in Europa werden. Sie wollen das bisherige 2%-Ziel erfüllen. Aktuell rund 80 Milliarden Euro pro Jahr für Verteidigung in Deutschland und auch jedwede weitere höhere NATO-Vorgabe. Woher soll das Geld dafür kommen?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, die ökonomische Stärke ist entscheidend. Übrigens auch für die Frage, wie der Haushalt aussieht. Wir werden ab 2028, wenn wir Disziplin im Haushalt üben, worauf wir ja bestanden haben, stellen Sie sich eine Sekunde vor, die FDP hätte in der Ampelkoalition gelassen, dass wir uns über Hals über Kopf verschulden. Dann stünden wir jetzt in einer Situation, da bräuchten wir nicht über Verteidigungsfähigkeit reden, hätten wir keine Chance mehr, die Bundeswehr zu finanzieren. Also auf das Wichtige konzentrieren. Investitionen in die Infrastruktur und natürlich in die Verteidigungsfähigkeit. Ab 2028 haben wir dadurch auch neue Spielräume, auch im Rahmen der europäischen Schuldenregeln. Kurzum, Haushaltsdisziplin ist die Voraussetzung, nicht nur, dass wir ökonomisch wieder nach vorne kommen, sondern auch, dass wir uns auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes konzentrieren können.
Herr Gysi, wo erwarten Sie, dass die FDP da kürzt?
Ja, das interessiert mich auch. Sie wollen ja einerseits die Steuern senken, andererseits mehr Geld ausgeben. Immerhin hat das IPU-Institut festgestellt, das einzige Wahlprogramm, das wirklich gegengerechnet ist, ist das der Linken. Aber in einem Punkt hat er doch recht. Unser Bruttoinlandsprodukt ist 2023 um 0,3% gesunken, 2024 um 0,2%. Das klingt wenig, aber das ist eine ganze Menge. Von einem wirtschaftlichen Aufstieg kann keine Rede sein. Wir haben beim Internet den Anschluss verpasst. Und wir verpassen wahrscheinlich auch bei der künstlichen Intelligenz den Anschluss. Und unsere Bildungspolitik ist katastrophal. Dabei haben wir wenig Rohstoffe, außer Bäume, aber die können wir nicht verwerten, die müssen wir schützen. Und da müssen wir auch investieren. Und das geht auf die Art, wie die FDP sich das vorstellt, nicht. Außerdem stärkste Macht, konventionelle Macht Europas.
Also ich will nur einen Satz sagen. Alle Konzepte der Linkspartei sind leider darauf ausgelegt, dass wir wirtschaftlich weiter absteigen, nicht dass wir wirtschaftlich wieder stärker werden.
Ganz im Gegenteil.
Da muss ich kurz dazwischen gehen. Herr Gysi, ich würde auch gleich bei Ihnen bleiben. Sie sagen, weniger Geld soll für Rüstung ausgegeben werden. Das steht in Ihrem Wahlprogramm. Stattdessen mehr für Straßen und Bildung ist ja eben auch schon angeklungen. Da würde vermutlich jeder, der unbegrenzt Geld hat, auch mehr Geld gerne reinstecken. Aber weniger Geld für Verteidigung in dieser geopolitischen Lage, ist es nicht fahrlässig?
Nein, wir haben uns immer früher gegen die 2% gewandt. Aber 2%, das ist ja, sind ja schon 75 bis 80 Milliarden Euro. Die Spitzenkandidatin der AfD hat sogar mal gesagt, sie könnte sich 5% vorstellen vom Bruttoinlandsprodukt. Das wären dann 209 Milliarden Euro pro Jahr. Also das ist ja der völlige Wahnsinn. Ich glaube nur nicht, dass wir Sicherheit immer nur definieren können über Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. Ich sage allerdings, das stimmt, ein paar Strukturen bei der Bundeswehr müssen wir verändern. Da ist wenig getan worden. Wenn es da auch mal einen Euro mehr kostet, das ist nicht unser Problem, aber die Richtung ist unser Problem. Wir kriegen die Sicherheit nicht militärisch in jeder Hinsicht gesichert und schon gar nicht als Ziel eines möglichen Angriffs.
Ich glaube, Ihre Standpunkte sind beide klar geworden, weil wir auch dieses Gespräch zu einem Schluss bringen müssen. Würde ich Sie jetzt bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Herr Dürr, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Der Satz lautet, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Friedenstruppe in der Ukraine ist?
Es ist zu früh, darüber zu sprechen. Zunächst müsste Frieden da sein, aber der muss so aussehen, dass er gerecht und fair ist und dass er auch in unserem eigenen sicherheitspolitischen Interesse ist.
Und wenn er dann da ist?
Nochmal, Herr Kuba, darüber jetzt zu philosophieren, wäre grundfalsch. Ich konzentriere mich darauf, dass Deutschland wieder stark wird und nicht am Katzentisch sitzt. Und ich habe vorhin gesagt, die wirtschaftliche Stärke ist entscheidend. Nicht ein überschuldetes Land wird Deutschland stark machen, sondern eine starke Wirtschaft.
Herr Gysi, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Friedenstruppe in der Ukraine ist?
Für mich sehr schwer vorstellbar, weil deutsche Soldaten sollen, die wirklich an der russischen und ukrainischen Grenze stehen. Wir haben eine Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Aber ein Friedenstrupp wird es wahrscheinlich geben und das ist auch sinnvoll. Und in, sagen wir mal, in einer Uniform der UNO sieht das anders aus als deutsche Streitkraft.
Gregor Gysi, Spitzenkandidat der Linken in Berlin war das und Christian Dürr, Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag. Vielen Dank Ihnen beiden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.